tiny zombies that were frozen in Arctic permafrost for thousands of years were recently brought back to life and have produced clones in a lab in Russia.
Willkommen bei Rätsel der Wissenschaft, dem Standard-Podcast über die großen Fragen der Menschheit. Ich bin David Rennert.
Und ich bin Tanja Traxler. Wir beschäftigen uns jeden Mittwoch mit den ganz großen und ganz kleinen Mysterien in unserem Universum.
Heute geht es bei uns um eine Entwicklung in den nördlichen Breiten der Erde, die Forschenden zunehmend Sorgen bereitet. Die Permafrostböden tauen nämlich durch die Erderwärmung immer stärker auf. Und in diesen uralten Tiefkühltruhen schlummern große Gefahren. Einerseits gibt es Treibhausgasvorräte, die entweichen. Dazu kommen aber auch noch potenzielle Krankheitserreger und Umweltgifte. Wir sprechen heute darüber, wie groß die Risiken durch die auftauenden Böden wirklich sind und ob es Zombie-Viren aus der Tundra gibt.
Noch erstreckt sich der Permafrost über gewaltige Areale der Erde. Etwa ein Fünftel der Landmassen auf der Nordhalbkugel weist solche langfristig gefrorenen Böden auf. Permafrost oder auch Dauerfrostböden, davon sprechen Fachleute, wenn die Bodentemperatur über mindestens 2 Jahre unter 0 Grad Celsius bleibt. Im Sommer taut zwar oft die oberste Schicht auf, darunter bleibt der Boden aber gefroren und in ihm allerlei Tiefkühlware.
Ja, die größten zusammenhängenden Permafrostgebiete der Erde gibt's klarerweise in den arktischen Breiten. Die liegen in Sibirien, Kanada und Alaska. Auf der Südhalbkugel gibt's dagegen nur sehr, sehr wenig Permafrost. Nur ungefähr 1% der Landmasse auf der Südhalbkugel ist dauerhaft gefroren. Die Antarktis liegt ja großteils unter Eis und Gletschern und diese beeisten Schichten zählen nicht zum Permafrost. Dann gibt's aber auch noch alpinen Permafrost, der im Hochgebirge vorkommt. Auch in den Alpen gibt's solche Dauerfrostböden, allerdings immer weniger. Denn klar ist generell, der Permafrost schwindet zusehends. Und zwar überall.
Egal ob in den Alpen oder auf den Polen, die Permafrostregionen sind extrem stark vom Klimawandel betroffen und sie reagieren besonders empfindlich auf die Erderwärmung. Zum Beispiel erwärmt sich die Arktis etwa 4-mal so schnell wie der Rest der Welt. Und dabei steigen klarerweise auch die Bodentemperaturen und immer größere Flächen und tiefere Schichten des Permafrosts tauen auf.
Das ist ein riesiges Problem. Im Permafrost schlummern nämlich gigantische Mengen an Kohlenstoff. Das ist organisches Material von abgestorbenen Pflanzen, von toten Tieren, die sich dort über die Jahrtausende eingelagert haben. Solange das alles gefroren bleibt, ist das kein Problem. Aber wenn das beginnt aufzutauen, dann wird es schnell kritisch. Dann beginnen nämlich diverseste Mikroorganismen damit, diese organischen Überreste, diesen Kohlenstoff abzubauen. Und dabei produzieren sie Treibhausgase, CO2 und Methan. Je wärmer es jetzt wird in diesen Böden, desto aktiver werden diese Mikroben, desto zugänglicher wird das Material für ihre Verwertung und desto stärker und aktiver wird die Treibhausquelle und kurbelt den Klimawandel eben immer weiter an. Das könnte irgendwann zu einem dieser gefürchteten Kipppunkte im Klimawandel werden, vor dem Forschende schon lange warnen. Das wäre dann eine Entwicklung, die sich irgendwann verselbstständigt und eigentlich nicht mehr umkehrbar wäre.
Das Treibhausgaspotenzial von Permafrost ist leider enorm. Forschende schätzen, dass sich zwischen 1300 und 1600 Gigatonnen Kohlenstoff in den Böden befinden. Zum Vergleich, das ist etwa doppelt so viel, wie sich in Form von CO2 derzeit in der Erdatmosphäre befinden. Und die Situation spitzt sich noch zusätzlich zu, denn ein Großteil des Kohlenstoffs liegt in den oberen Bodenschichten des Permafrosts, also genau dort, wo die Erwärmung am schnellsten vorangeht.
Was genau mit diesem Kohlenstoff im Boden passiert, wenn der auftaut, haben wir den Ökosystemforscher Andreas Richter von der Universität Wien gefragt. Er forscht zu diesen Prozessen und untersucht auch die Rückkopplungseffekte, die sie auf das Klima haben.
Also Pflanzenreste kommen zuerst in den Boden oder sind im Boden, zum Beispiel wenn Wurzeln absterben, und Mikroorganismen bauen dieses Material ab, um davon zu leben. Mikroorganismen selber können ja keine Photosynthese betreiben, zumindest die im Boden. Und daher bauen sie diesen organischen Kohlenstoff der Pflanzen ab und bauen ihn in ihre eigene Biomasse ein. Und wenn die Mikroorganismen wieder sterben, dann wird daraus Humus. Dieser Humus, diese humose Substanz, die man auch aus der Gartenerde kennt, die ist jetzt im Boden drinnen und die kann wiederum von anderen Mikroorganismen abgebaut werden. Und die macht eigentlich den weitaus größeren Anteil normalerweise aus. Außer in der obersten Bodenschicht. In der obersten Bodenschicht ist unzersetztes Pflanzenmaterial häufig zu finden. Nun, und bei dem Abbau, das ist einfach eine Sache, die folgendermaßen vonstatten gibt. Die Mikroorganismen müssen zuerst den Zugang zu dem organischen Material finden. Scheint jetzt irgendwie trivial, aber der Boden besteht ja zu einem über 90% oder über 95% aus Mineralstoffen, aus Mineralen, Betonmineralen und nur aus einem relativ kleinen Anteil an Kohlenstoff. Und zuerst einmal müssen quasi dieser Kohlenstoff zugänglich sein für die Mikroorganismen. Und dann muss es warm genug sein und sie müssen über die anderen Dinge wie Sauerstoff und ähnliches mehr verfügen, damit sie den Kohlenstoff abbauen können. Und genau das passiert jetzt beim Auftauen. Kohlenstoff, der vorher wie in einer Tiefkühltruhe quasi nicht zugänglich war dem Abbau, wird plötzlich freigesetzt. Die Mikroorganismen können beginnen zu wachsen, beginnen zu beschleunigen auch ihre Wachstum und bauen jetzt den Kohlenstoff um in ihre eigene Biomasse. Und dabei geht ein Teil, ungefähr so um die 60% bis 80% von dem Kohlenstoff als CO2 oder als Methan an die Atmosphäre verloren.
CO2 und Methan sind beides sehr gefährliche Treibhausgase, die den Klimawandel vorantreiben. Sie haben aber recht unterschiedliche Eigenschaften, denn CO2 bleibt sehr, sehr lange in der Atmosphäre, also über Jahrhunderte hinweg mindestens, und ist deswegen auch das Hauptproblem beim menschgemachten Klimawandel. Was wir jetzt an Emissionen erzeugen, bleibt noch sehr, sehr lange in der Atmosphäre klimawirksam. Beim Methan ist der Sachverhalt ein bisschen anders. Das wird schon in circa 10 Jahren wieder abgebaut. Dafür ist es aber ein viel, viel stärkeres Treibhausgas als CO2.
Mit dem Klimaproblem Methan haben wir uns schon in einer früheren Folge von Rätsel der Wissenschaft ausführlicher befasst. Hört rein, wenn euch das Thema interessiert. Aber wie viel dieses sehr starken Treibhausgases könnte denn künftig aus den tauenden Böden gelangen?
Die Vorhersage, ob das mehr CO2 oder mehr Methan sein wird, hängt stark damit zusammen, ob die Böden nach dem Auftauen sehr feucht sein werden, also nass, dann wird nämlich mehr Methan erwartet, oder ob die Böden relativ rasch drainagieren, austrocknen, dann wird mehr CO2 freigesetzt werden über die Zeit. Tatsache ist, dass jetzt am Anfang zumindest man davon ausgeht, dass es eher feuchte Bedingungen sein werden, dass die Arktis in vielen Bereichen feuchter wird. Und dann kann man erwarten, dass das Methan ein sehr großes Problem ist. Methan ist zwar insgesamt ein weniger lange wirkendes klimarelevantes Gas in der Atmosphäre, aber es ist ein wesentlich stärkeres. Wenn jetzt auch nur kleine Mengen an Methan in die Atmosphäre kommen, dann kann das zu einem initialen Anzünden, einem Anheizen quasi der weiteren Erwärmung führen, während dann natürlich die größeren Mengen an CO2 in der Atmosphäre vor allem langfristig ein Problem sind. Also beides sollte nicht passieren. Aber ich würde sagen, die Gefahr durch Methan aus den arktischen Böden beim Auftauen ist die größere, zumindest was kurzfristig auch das Erlangen der Klimaziele und vor allem auch das Stoppen der weiteren Erwärmung betrifft.
Bisher haben die Permafrostböden noch kaum zum Klimawandel beigetragen. Sie haben sich zwar bereits von einer sehr, sehr langen, jahrtausendelangen Kohlenstoffsenke inzwischen schon in eine Treibhausgasquelle entwickelt, aber die Emissionen sind noch überschaubar. Wenn der Ausstoß aus diesem riesigen Reservoir aber mal so richtig Fahrt aufnimmt, dann haben wir eine gewaltige zusätzliche Klimakurbel am Laufen.
Ja, wann genau und in welchem Ausmaß das passieren wird, das ist noch nicht so eindeutig vorhersehbar. Es gibt da viele unterschiedliche Faktoren, die die Prozesse in den Böden beeinflussen und nicht vollständig geklärt sind, wie Andreas Richter erklärt.
Wir verstehen sehr gut, was passiert, wenn etwas kontinuierlich langsam erwärmt wird. Was wir weniger gut verstehen, sind diese abrupten Veränderungen, die es gibt, die oft damit zu tun haben, dass in den Böden, in den Permafrostböden größere Eismengen gespeichert sind. Wenn die beginnen zu tauen, dann kann das recht rasch gehen. Dann kommt es auch zu großen Veränderungen in der Landschaft. Wir können uns vorstellen, dass gerade solche abrupten Veränderungen dazu führen können, dass größere Mengen an Methan für einige Jahre oder Jahrzehnte in die Atmosphäre kommen, die dann wiederum quasi als ein Trigger den Klimawandel noch weiter beschleunigen, der dann eben nicht mehr leicht aufhaltbar wird.
Der Permafrost stellt für den Klimawandel also ein sehr großes, aber auch unkalkulierbares Risiko dar. Die Forschung in der Arktis ist, kann man sich ja vorstellen, nicht ganz einfach, findet unter sehr unwirtlichen Bedingungen statt, ist aber enorm wichtig, dort vor Ort Daten zu sammeln, wie der Ökologe Richter auch erzählt. Er selbst bereist die Region seit Jahrzehnten, um dort Bohrungen vorzunehmen oder sozusagen den Boden aufzugraben, um genau diese Veränderungsprozesse in den Böden zu untersuchen. Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine ist das noch schwieriger geworden, die Arbeit. Die Datenlücken werden da auch immer größer, denn der Austausch zwischen russischen und westlichen Forschern ist praktisch zum Erliegen gekommen und Forschungsreisen nach Sibirien, wo ja ein erheblicher Teil des arktischen Permafrosts liegt, sind bis auf Weiteres völlig vom Tisch.
Wir wissen recht gut, dass sich die Arktis wesentlich schneller erwärmt wie der globale Durchschnitt, etwa 4-mal schneller. Das sind gewaltige Temperaturerhöhungen. Wir wissen, dass diese Temperaturerhöhungen auch teilweise sogar besonders im Winter höher sind wie im Sommer. Mit all den Effekten, die es hat, und gerade im Winter wissen wir sehr, sehr wenig, was in der Arktis passiert. Schlicht und einfach, weil es schwierig ist, dort zu arbeiten unter diesen Bedingungen, wie man sich unschwer vorstellen kann. Also ich glaube, wir haben noch unsere Hausaufgaben zu machen in dem Bereich, aber es ist nicht zu erwarten, dass wir in 10 Jahren wieder da sitzen und ich Ihnen viel bessere Neuigkeiten geben kann. Es ist leider eher das Gegenteil zu erwarten.
Beunruhigende Nachrichten zum auftauenden Permafrost betreffen aber nicht nur den Klimawandel. Welche Krankheitserreger und Umweltgifte dort noch zum Vorschein kommen könnten, besprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Bis gleich.
Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll.
Ein Korruptionsskandal jagt den anderen.
Österreich hat in den letzten 30 Jahren viel über Klimaschutz gesprochen, aber zu wenig getan.
Die Politik verschläft die Klimakrise.
Die Behörden haben alles richtig gemacht.
Fehler vergisst man, statt daraus zu lernen.
So sind wir nicht. So ist Österreich einfach nicht.
Aber wie ist Österreich dann?
Das wollen wir bei Inside Austria herausfinden.
Wir blicken auf die großen österreichischen Skandale, von Ibiza bis Ischgl.
Wir wollen wissen, wer dafür in der Politik die Verantwortung trägt.
Und wir schauen genau hin, wo Österreich über seine Grenzen hinaus mitmischt. Vom Wirecard-Skandal bis zum Ukraine-Krieg.
Das ist Inside Austria von Standard
und Spiegel. Jeden Samstag eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt.
Jahrtausende alte Viren, die dem auftauenden Untergrund entweichen, tödliche Bakterien aus dem Eis. Das kennen wir alles aus Science Fiction zu Genüge. Tatsächlich beschäftigt sich aber auch die Wissenschaft mit diesen Themen und hat in jüngster Zeit auch einige beunruhigende Entdeckungen dazu gemacht.
Wir haben heute Karin Griechmeier aus der Standard-Wissenschaftsredaktion zu Gast, die kürzlich über dieses Thema geschrieben hat. Willkommen bei Rätsel der Wissenschaft, Karin.
Hallo.
Karin, du hast dich mit urzeitlichen Viren aus dem Permafrost beschäftigt. Was haben denn die Forschenden da bisher dazu entdeckt?
Ja, also Analysen von Bohrkernen aus dem Eis und von Fossilien bzw. deren DNA haben gezeigt, dass da einiges schlummert in den gefrorenen Böden. Da ist eine französische Forschungsgruppe federführend bis jetzt von der Universität Marseille, die hat vor 10 Jahren erstmals geschafft, urzeitliche Viren aus dem Permafrost zu isolieren. Und darunter war ein 30.000 Jahre altes Riesenvirus oder Pandora-Virus, wie die auch genannt werden. Und das war tatsächlich noch infektiös, nachdem sie es da aufgetaut haben. Ja, also diese Riesenviren, das klingt irgendwie jetzt auch nochmal gefährlich, aber die können tatsächlich nur Einzeller infizieren und sind für den Menschen nicht gefährlich. Aber ja, dieses Schlagwort Zombie-Viren, das da häufig kursiert, bezieht sich darauf, dass diese Viren sozusagen Untote sind.
Sie verwandeln nicht Leute in Zombies, sondern sie schlummern selber wie Zombies vor sich hin, so auf die Art.
Ja, genau, sie sind eigentlich die Zombies. Also klingt natürlich ein bisschen gefährlich, aber bis jetzt eben wurde es jetzt noch nicht festgestellt, dass sie wie Zombies agieren. Auf jeden Fall wurden da in den letzten Jahren weitere Fortschritte gemacht. Dasselbe französische Forschungsteam hat 2022 zum Beispiel weitere solche Riesenviren reanimiert, die dann auch zur Fortpflanzung bewegt. Darunter waren auch 7 Unbekannte. Und dabei wurde auch das älteste bislang entdeckte Virus aus dem Eis entdeckt. Das war ganze 48.500 Jahre im Eis gefroren und wurde dort in 16 Metern Tiefe gefunden. Also man kann davon ausgehen, dass da auch noch viel ältere Viren eingeschlossen sind im Eis.
Ziemlich gruselig.
Ja, also das ist auch so, dass die Forschenden sich tatsächlich wirklich auf diese speziellen Riesen- oder Pandora-Viren beschränken, aus Sicherheitsgründen, weil die eben für den Menschen unbedenklich sind und sie nicht riskieren wollen, dass sie da irgendwelche Pathogene wieder erwecken, die dann unabsichtlich vielleicht auf den Menschen überspringen könnten.
Ja, so Viren sind ja in der Umwelt praktisch überall oder an vielen Stellen und in vielen Gegenden zu finden. Weiß man denn etwas darüber, wie viele Viren sich da in diesen gefrorenen Böden befinden könnten?
Also insgesamt weiß man noch relativ wenig über diese Virendichte im Eis. Im letzten Jahr gab es eine chinesische Studie dazu, die da mal einen Überblick geschaffen hat. Da wurden die Oberflächen, allerdings eben nur die Oberflächen von 38 Gletschern und Eisflächen untersucht, vor allem im Himalaya, aber auch in den Alpen und den Polarregionen. Und da hat man insgesamt so rund 11.000 Virenarten identifiziert. Und das war schon ein Vielfaches, ich glaube ein 15-malfaches dessen, was da bisher bekannt war. Und auch hier war aber der überwiegende Teil ja auf Bakterien spezialisiert, nicht gefährlich für Tiere oder Menschen. Man kann aber sehen, dass sich da eben einiges tummelt und auch das Schmelzwasser, das jetzt etwa vom Himalaya kommt, versorgt ja irrsinnig viele Menschen mit Wasser.
Das klingt ja zumindest potenziell nicht ganz ungefährlich. Wie groß ist aber jetzt wirklich das Risiko, dass sehr gefährliche Viren ans Licht kommen könnten, die Infektionskrankheiten auch bei Menschen auslösen? Das haben wir den Virologen Florian Kramer gefragt, der an der Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York forscht.
Es gibt natürlich Thesen, wonach Leute, die Pocken zum Beispiel gestorben sind und im Permafrost beerdigt wurden, durchaus noch infektiöses Virus haben könnten. Wenn das dann auftaut, könnte es zu Infektionen kommen. Ich glaube, das Risiko grundsätzlich da ist gering. Ich glaube, wir sagen, Viren sind jetzt vielleicht nicht besonders stabil. Ne? Also auch wenn sie eingefroren sind mit wechselnden Temperaturen, auch wenn das immer gefroren ist, wenn Eiskristalle quasi sich formen und wieder reformen, kann das natürlich virale Membranen recht schnell zerstören. Das heißt, vieles von dem Material, auch wenn das jetzt, sagen wir mal, eine Leiche voll mit Pockenvirus ist, das Großteil von dem infektiösen Material wird relativ schnell zerstört. Das heißt aber nicht, dass es unmöglich ist, infektiöses Material aus Permafrostböden, aus gefrorenen Seen und so weiter und so fort rauszuholen.
In Österreich kennt man Florian Kramer ja vor allem als Experte, der während der Corona-Pandemie und der Corona-Impfstoffentwicklung die Öffentlichkeit informiert hat. Hält er es für möglich, dass die nächste Pandemie aus dem Permafrost kommen könnte?
Also ich glaube, dass das Risiko gering ist. Es ist wahrscheinlich nicht null. Man muss dem Beachtung schenken, aber ich glaube jetzt nicht, dass das ein Riesenproblem ist. Grundsätzlich ist es ja so, dass Viren überall sind. Ne? Nehmen Sie aus der Donau einen Liter Wasser, da finden Sie haufenweise Viren drinnen. Die Frage ist immer, welche Viren, ne? Was aber schon ein Problem sein kann, das hat jetzt mit Viren nichts zu tun, das ist bakteriell, ist Bacillus anthracis, ne? Also das ist sporenbildend und da gibt es schon Fälle, wo Jahre, Jahrzehnte, nachdem ein Tier an einer Stelle verändert ist, es zu weiteren Infektionen gekommen ist. Da gibt es auch Probleme, weil die Sporen so haltbar sind, mit bestimmten Grundstücken, wo es eben Gerbereien gegeben hat oder Schlachthäuser, wo kontaminierte Kadaver verbuddelt worden sind. Also das ist schon was, was passieren kann.
Ja, Florian Kramer hat jetzt auch andere Pathogene angesprochen, die in den Boden lauern können. Was ist denn über dieses Problem bekannt, Karin?
Es gibt im Eis natürlich alle möglichen Kleinstlebewesen. Eine neue Studie hat jetzt auch gezeigt, dass die Erwärmung eben Lebewesen und Bakterien, die ganz lange inaktiv waren, einfach von selbst auch aktiviert. Und die Forschung hat natürlich da eben auch schon einiges gezeigt. Es wurden zum Beispiel 24.000 Jahre alte Rädertierchen gefunden und aus dem Tiefschlaf geholt. Das sind so winzige, maximal 1,5 Millimeter große Tiere, die recht viel aushalten. Und die haben sich nach dem Auftauen umgehend weiter vermehrt. Eine Sensation war es auch dann, als letztes Jahr ein 14.000 Jahre alter Fadenwurm reanimiert werden konnte. Also die leben da dann einfach weiter, richten aber jetzt eben keinen direkten Schaden an, soweit man zumindest weiß. Ja, ernst zu nehmen, das sind da die Bakterien, die auch Florian Krammer angesprochen hat. Da gab es eben 2016 einen lokalen Anthrax-Ausbruch in Sibirien. Der Grund war ein ungewöhnlich warmer Sommer und das führte dazu, dass aus dem Boden der Kadaver eines Rentiers quasi herausgeappert ist. Und das Tier war mit dem Anthrax-Bakterium infiziert, hatte also Milzbrand. Und damals wurden 36 Menschen angesteckt, darunter auch ein 12-jähriger Bub, der auch daran gestorben ist. Und mehrere tausend Rentiere sind auch deswegen verendet. Also da gibt es schon ein gewisses Potenzial. Aber eben auch noch wenig Forschung. 2022 gab es eine größere Untersuchung in Grönland. Da wurden 360 Bodenproben genommen. Man hat da natürlich alles Mögliche gefunden, aber auch verschiedene Arten von Clostridien. Das sind Bakterien, von denen manche Arten Lebensmittelvergiftungen, Durchfälle, aber auch toxische Schocks auslösen können. Abgesehen von den Mikroorganismen lauern auch noch jede Menge andere Schadstoffe in den Permafrostböden, also zum Beispiel Schwermetalle oder auch radioaktive Abfälle, weil gerade in der Arktis gibt es ja eine große Zahl auch stillgelegter Anlagen zur Öl- und Gasförderung, Bergwerke, auch militärische Einrichtungen. Und da sind die Abfälle in der Vergangenheit nicht immer ganz richtig entsorgt worden und stellen da auch eine nicht unbeträchtliche Umweltgefahr dar, wenn jetzt da womöglich Giftstoffe freigesetzt werden.
Ja, so unbesiedelt die Arktis ist, so überraschend ist es ja auch, wie viel industrielle Anlagen es dort eigentlich gibt. Ja. Du hast das eh angesprochen, also vor allen Dingen fossile Förderanlagen, auch militärische Einrichtungen. Diese Umweltgifte, die da durch die tauenden Böden ans Licht kommen können, sind ja vor allem für die lokale Bevölkerung und die Tierwelt ein Problem. Gerade rund um diese Industrieanlagen sind die Böden oft sehr stark mit Schadstoffen angereichert. Daten dazu gibt es aber noch relativ wenig. Vor kurzem ist eine Studie erschienen, wo ein deutsches Forschungsteam eine Schätzung zumindest gewagt hat anhand der bisherigen Datenlage. Und die kommen zu dem Schluss, dass es da in der Arktis im Umkreis von ungefähr 4.500 Industrieansiedlungen ganze 20.000 Flächen geben könnte, von denen in Zukunft auch ein höheres Risiko für Umwelt und Menschen ausgehen könnten.
Da liegt also wirklich noch einiges im Argen und viele offene Fragen, die die Wissenschaft noch zu klären hat. Theoretisch könnte es aber auch sein, dass was ganz Unbekanntes zum Vorschein kommt, wenn die Böden auftauen. Ein Erreger für eine ganz neue Krankheit. Die Weltgesundheitsorganisation bezeichnet so ein Szenario als die Krankheit X. Was ist denn damit gemeint, Karin?
Der Begriff Krankheit X, das klingt natürlich etwas sagenumwoben und erinnert auch an so an Science-Fiction-Filme, die sich um den Ausbruch einer ominösen Krankheit drehen. Aber wie du schon gesagt hast, in Wirklichkeit hat die Weltgesundheitsorganisation WHO diesen Begriff geprägt und damit ist gemeint eben ein künftiger, bisher unbekannter Krankheitserreger, der das Potenzial hat, eine globale Epidemie oder Pandemie vom Zaun zu brechen, analog jetzt zu SARS-CoV-2. Das X bezeichnet also dieses Unbekannte. Das Konzept wurde tatsächlich schon 2017 diskutiert, also alles vor Corona, und 2018 von der WHO in eine Liste aufgenommen, eine Liste prioritärer Krankheiten nennt sich das, wo einfach sozusagen eine beschleunigte, intensivere Forschung nötig ist. Und in den sozialen Medien kursieren da immer wieder Verschwörungstheorien, dass die Krankheit X ein absichtlich freigesetztes Virus sei, das bereits im Umlauf ist. Und das ist natürlich alles Blödsinn. Und die WHO beschäftigt sich einfach mit dem Thema, weil es darum geht, wirklich in Zukunft besser auf mögliche neu auftretende Krankheiten vorbereitet zu sein. Und ja, da gehört es auch dazu, die Forschung zu potenziellen Erregern, die sich im Permafrost befinden, weiter zu verfolgen.
Bessere Vorbereitung, das kann ja definitiv nicht schaden, wie wir alle bei der Corona-Pandemie bemerkt haben. Der Klimawandel sorgt ja generell für steigende Risiken für Infektionskrankheiten. Da gibt es abseits der Böden des Nordens, die auftauen, noch ganz andere Risiken. Insekten zum Beispiel, die wie die Tigermücke oder die Riesenzecke Hyaloma schwere Krankheiten übertragen können und sich durch die steigenden Temperaturen immer weiter ausbreiten können und immer weiter nach Norden wandern. Die beiden, die Vektoren eben für schwere Erkrankungen sind, gibt es längst auch in Europa. Aber woher die Erreger auch kommen, wie wahrscheinlich ist es jetzt eigentlich, dass in den kommenden Jahren oder Jahrzehnten wieder eine Pandemie kommen könnte?
Ich kann Ihnen nicht sagen, wann. Ich kann Ihnen nur sagen, es kommt wieder. Schauen Sie, 1918 hatten wir eine H1-Pandemie, 1957 eine H2-Pandemie, 1968 eine H3-Pandemie, dann HIV, das war auch eine Pandemie. Dann hatten wir die 2009er H1N1-Pandemie und jetzt haben wir 2019, 2020 eine Coronavirus-Pandemie. Und dazwischen hatten wir zwei Ausbrüche mit Coronaviren, die fast zu einer Pandemie geführt hätten. Also SARS-CoV-1 und MERS. Also meine Einschätzung ist, dass bis ich soweit bin, dass ich in Pension gehe, dass noch zwei Pandemien kommen. Das ist meine Einschätzung. Aber wie gesagt, es ist schwer zu sagen, wann sowas kommt. Das kann nächstes Jahr sein, das kann in 20 Jahren sein. Aber ich glaube, man muss sich da vorbereiten, das wird wieder passieren. Und ich glaube, dass es sogar Faktoren gibt, die im Prinzip das beschleunigen könnten. Also viele dieser Viren sind ja zoonotisch. Das heißt, die werden von Tieren auf Menschen übertragen. Und für diese Übertragung braucht es Kontakt. Und wenn man die Bevölkerung wächst, ne, und mit dem Wachstum der Bevölkerung braucht man mehr im Prinzip Nutztiere. Ne? Das heißt, dieser Reibungspunkt zwischen Menschen und Tieren, dieser Berührungspunkt wird größer und damit wird das Risiko größer. Und solche Dinge wie Zerstörung von Habitaten hilft natürlich auch nicht.
Das klingt jetzt mal ziemlich ernüchternd. Pandemien scheinen also gar nicht so selten zu sein, wie wir es gerne meinen mögen. Aber kommen wir nochmal zurück zum Permafrost und uralten Viren aus dem Eis oder auch archäologischen Funden. Gibt es da nicht auch positives Potenzial? Kann man durch die Erforschung solcher Viren aus dem Eis auch etwas Interessantes, Nützliches lernen?
Vor allem, wenn man alte Versionen von Viren findet, die momentan noch zirkulieren und pathogen sind, entweder in Tieren oder in Menschen, dass man wirklich versteht, wie sich die über lange Zeitspannen verändert haben. Es ist mittlerweile sehr einfach, Viren zu sequenzieren und oft gibt es jetzt über Jahre Sequenzdaten, man weiß, wie sich die Viren verändert haben, über kurze Zeiträume. Aber über lange Zeiträume wissen wir es nicht. Wir wissen auch nicht, welche Viren vor 10.000 Jahren in der Humanbevölkerung zirkuliert sind. Ne? Ich weiß nicht, ob Influenza da war oder nicht. Das kann ich sagen, ja, 1918, aber davor wird es schwierig. Ne? War das Virus damals schon vor Tausenden von Jahren in der Bevölkerung aktiv oder eben nicht? Und das ist eine sehr interessante Frage. Hat sich verändert? Ne? Gibt es da wirklich Evolution des Virus? Also ich glaube, da kann man sehr, sehr viel lernen. Ich finde zum Beispiel, man könnte auch bei Moorleichen Ötzi the Iceman, ne, viel mehr machen und viel mehr Forschung betreiben, um sich anzuschauen, was da damals an Pathogenen unterwegs war.
Lernen aus den Viren von Moorleichen. Da haben wir, würde ich sagen, die Kurve zu einem positiven Ende vielleicht gerade noch hingekriegt. Danke für deinen Besuch bei uns im Studio heute, Karin.
Danke auch.
Und danke an euch da draußen fürs Zuhören.
Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei Rätsel der Wissenschaft.
Jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin David Rennert.
Ich bin Tanja Traxler.
Diese Folge wurde von Christoph Neuwirth produziert.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Scientists are warning that across Siberia, vast areas normally frozen all year round are now thawing with potentially devastating consequences for the global climate.
NASA climate scientists are warning about the potential resurgence of so-called zombie viruses, viruses that can come back from the dead.
Hat Österreichs Politik ein Korruptionsproblem?
Wie wird der Ukraine-Krieg enden?
Und warum wird alles immer teurer?
Ich bin Tobias Holub.
Und ich bin Margit Ehrenhöfer.
Wir stellen die brennenden Fragen unserer Zeit.
Und die Standard-Redaktion liefert Antworten.
Im Thema des Tages, Montag bis Freitag um 17 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt.